neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hinter dem Charakterbogen und auch wieder eine Folge, die relativ frisch aufgenommen wird, am Donnerstag und Freitag veröffentlicht. Heute habe ich Campfire to Go alias Thomas zu Gast. Hallo Thomas.
Hallo Fabian, thanks for having me.
Sehr schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Einmal bin ich ja, glaube ich, ausgefallen, weil ich krank war. Das war ja im Januar irgendwann.
Dann bin ich ausgefallen, weil ich krank war.
Dann bist du ausgefallen, weil du krank warst, genau. Aber so spielt das Leben und Gott sei Dank, es wird wieder wärmer. Wir können uns darauf gefasst machen, dass es alles wieder bergauf geht. Gott sei Dank.
Ja, super crazy.
Ja, also wenn man überlegt, innerhalb von einer Woche, zumindest bei uns, sich Grad Temperaturunterschied, ne?
Ja, das ist total crazy. Montag war ich im Büro gewesen für meinen Everyday-Job und das ist so ein bisschen ländlicher. Also ich wohne ja in Koblenz und mein Büro ist ein bisschen ländlicher und da war tatsächlich noch Schnee am Montag. Also heute irgendwie 16 Grad im T-Shirt irgendwie an der Mosel entlang gegangen. Das ist schon verrückt.
Das ist Wahnsinn. Also ich bin auch einer, der gerne schnell bei Plus-Temperaturen, also ich sag jetzt nicht unbedingt bei 5 Grad, aber wenn ich 10, 12 Grad draußen sind, dann ziehe ich auch schon ein T-Shirt an. Und dann kriege ich halt auch schon wirklich träge Blicke von dem einen oder anderen. Aber das finde ich aber total witzig.
Ja.
Okay, Thomas, du hast gerade gesagt, du kommst aus Koblenz. Dein Büro ist etwas ländlicher. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du außerhalb deines Hobbys, worüber wir natürlich gleich noch reden werden? Ja, und ein bisschen darüber hinaus. Nicht zu viel, das musst du ganz selber wissen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also, ich bin Thomas, ich bin 34 Jahre alt, komme aus Koblenz tatsächlich auch. Also lebe hier jetzt 8 Jahre, bevor ich in der Vergangenheit viel in der Welt rumgereist bin und auch schon in Hamburg und in Augsburg und in München gelebt habe. Viel irgendwie erlebt, aber irgendwie hat es dann doch immer wieder zurück in die Heimatstadt gezogen. Ich bin im echten Leben Grafikdesigner und arbeite für eine Digitalagentur, aber auch viel als Freelancer. Und habe 2 Hunde, die hier mit mir die Zeit verbringen. Das heißt, ich bin auch viel in der Natur. Ich bin neben dem Grafikdesign, glaube ich, auch jemand, der sehr, sehr viel Passion hat für Kreativität. Also ich habe mir vor 2 Jahren das Nähen beigebracht.
Oh, cool.
Ja, das ist tatsächlich ganz cool. Vor allem, weil es sehr, sehr viele Überschneidungen auch so zum Grafikdesign gibt, also was so Farbe, Form und Textur angeht. Und schreibe generell auch viel. Ich spiele als Impro-Schauspieler, als Impro-Theater-Schauspieler, aber auch als Impro-Trainer in dem Ensemble Impro-Theater Koblenz. Und mache da eben verschiedene Workshops mit unterschiedlichen Konstellationen, Unternehmen, Teams, Freunde, Verwandte, alles Mögliche, aber eben auch improvisierte Shows, die schwer zu beschreiben sind, weil sie immer irgendwas anderes sind. Es ist auch immer super schwer, das Leuten zu erklären, weil man ja vorher auch nicht weiß, was bei so einer improvisierten Show passiert.
Das ist so.
Das ist so, ja, tatsächlich. Aber es ist auch ein gutes Werbemittel tatsächlich, weil man dann immer sagen kann, wenn du die Show verpasst, dann wirst du sie nie wieder sehen können, weil dann ist sie ja...
Es ist ein Alleinstellungsmerkmal für jede Show, das stimmt.
Ja,
genau. Sehr cool.
Und das nimmt alles ziemlich viel Zeit in Anspruch, ja.
Ja, das glaube ich, definitiv. Und ja, wir hatten es gerade schon in der im Vorgeplänkel. Es hat natürlich sehr viel mit Pen and Paper Rollenspiel zu tun, das Rollenspiel an sich. Wollen wir gleich direkt mal dazu einsteigen? Ist ein schöner Übergang.
Immer gerne.
Wie ist es dazu gekommen, dass du Pen and Paper Rollenspiele spielst?
Ja, das hat sich irgendwie so angeboten, denn ich hatte das unfassbare Glück, Pädagogen würden vielleicht eher sagen, das ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, das als Glück zu bezeichnen, aber mein Onkel hatte damals eine Videothek, Schrägstrich Nerdladen, wo alles Mögliche an Comics, an VHS-Kassetten und eben aber auch Pen and Paper da war. Was auch dazu geführt hat, dass ich sehr, sehr viele Filme viel zu früh gesehen habe. und auch okay. viel zu früh mit DSA angefangen habe. Wobei ich glaube, dass es so ein DSA-Light war, weil ich war wirklich 6, 7, 8 Jahre alt oder irgendwie sowas. Und mein Onkel hat das dann mit uns gespielt. Und seitdem spiele ich mal mehr, mal weniger regelmäßig Pen and Paper. Also ich habe eine ganze Zeit lang das so als Jugendlicher gar nicht mehr gemacht. Und ich glaube, so die richtige Euphorie dafür ist dann irgendwann wieder entflammt, was, glaube ich, auch für viele Menschen so im Internet das war, als die Rocket Beans angefangen haben, das in ihrem Stream wieder zu spielen. Und dann habe ich angefangen, eben auch selbst Abenteuer zu schreiben und mich dann auch mal in andere Regelwerke reinzufuchsen. Gemerkt, dass ich wirklich kein Regelwerk-Junkie bin, sondern eher jemand, der viel übers Narrative und übers Erzählen kommt. Und habe dann eben angefangen, mit vorwiegend Freunden und Arbeitskolleginnen zu spielen und auch mit vielen Leuten, die wenig ja Kontaktpunkte oder auch das teilweise gar nicht kannten, da in das Hobby zu ziehen und glücklicherweise dann auch Situationen zu haben, in denen ich dann mit unter anderem hier auch in Koblenz dem Spielecafé zusammenarbeite, um da eben dann auch Runden anzubieten oder in der Stadtbibliothek. In Altersheim habe ich schon teilweise Runden geleitet, was super crazy ist. Cool. Denkt man gar nicht, aber es macht richtig viel Spaß, mit alten Menschen Goblins zu verprügeln. und so ist es dann immer wieder in sehr verschiedene Konstellationen gerutscht, aber bin da eben auch sehr froh darüber, dass das eben so vielseitige verschiedene Dinge gewesen sind.
Ja, es ist tatsächlich so, weil du es gerade ansprichst, im Altersheim Pen and Paper Rollenspiele anzubieten. Ich hatte den Ralf mal zu Gast. Das war ganz am Anfang der langen Reise, die ich hier ja mache. Und der hat es ja auch schon mal gesagt, der hatte eine Spielerin, die war Mitte, Ende 40, so die älteste Spielerin am Tisch, und der jüngste war 17 oder 18. Ja. Und das ist natürlich auch die Denkweise der ältesten Person und die Denkweise der jüngsten Person ist eine ganz andere, und es gibt noch ein ganz, ganz krasses Spielerlebnis. Und ich glaube, dass es im Altersheim natürlich, klar, gut, da spielst du natürlich ausschließlich mit alten Menschen, gehe ich jetzt aber von aus, aber allein die Denkweise, so wie die ja denken, so von deren Zeit aus, wie die groß geworden sind und da einiges mitnehmen, ich glaube, da kann man auch noch sehr viel von lernen, oder?
Ja, total, total. Was aber auch super interessant ist, dass da eben auch eine sehr andere Form von Partizipation existiert. Ich weiß auch, dass eine Person auch schon mal eingeschlafen ist. Und du machst ja als Spielleiter natürlich, wenn du in so einem Fluss bist, machst du dir ja Gedanken, okay, wie reagiere ich jetzt da am besten drauf? Was macht man da überhaupt? Und ich habe mich dann auch einfach dafür entschieden, okay, ich lasse das jetzt einfach so passieren. Und im Zweifel habe ich dann irgendwie so ein kritisches Gespräch danach, dass das eben nicht so unterhaltsam war für die Person. Aber hat sich dann am Ende herausgestellt, dass sie sehr, sehr viel Spaß dabei hatte. Ich weiß nicht, wie viel da von ihrem Traum irgendwie Spaß gemacht hat oder von dem tatsächlichen Abenteuer. Aber es ist halt total interessant, dass dann teilweise auch sehr ja introvertiert oder sehr ruhige Charaktere da eben auch auftauchen und das halt gar nichts Schlimmes ist, ne? Also dass dann eben auch eine ganz andere Form von ja Partizipation da existiert. Aber auch was so die Rahmenbedingungen angeht, ne? Also du spielst halt einfach viel kürzer, nicht so komplex. Also ich habe da auch ein runtergedampftes D&D-Set angeboten, wirklich so aufs Basic Minimum und dann eben auch viel improvisiert, ne? Also viel würfeln, aber auch nicht zu viel würfeln.
Wie lange hast du die Runde ungefähr angesetzt?
Ich mache die immer sehr, sehr kurz. Also ich mache 45 Minuten und dann mache ich erstmal eine 15 Minuten Pause und meistens gibt es dann noch einen zweiten Teil für 45 Minuten. Und dann ist eigentlich auch Schluss für den Tag. Also ich mache es ähnlich wie mit Kindern auch. Bei Kindern ist es nochmal ein bisschen anders, weil es da natürlich auch von bis gibt. Also ein 8-jähriges Kind ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe als jetzt so ein 14-jähriger.
Ja, ja, klar.
Und da meist dann einfach von bis. Also ich habe auch schon Monsterjagd, heißt es, glaube ich, wo man so Abzeichen als Kind sammelt.
Ja, ja, so Sticker, halt genau.
Genau, das ist richtig cool. Aber auch da meist einfach auch so ein bisschen von der Konzentrationsfähigkeit abhängig. Also manche alte Leute sind auch noch super fit, die kognitiv wirklich auch lange sich konzentrieren können und lange auch mitgehen können und andere halt eben weniger. Und da muss man dann einfach auch so ein bisschen gucken. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Glück, das man hat als Improvisationsschauspieler, da eben auch zu gucken, okay, was passiert hier gerade mit der Gruppe? Was muss ich da jetzt irgendwie reinwerfen? Worauf springen die überhaupt an? Weil das eben auch sehr unterschiedlich ist. Du kannst halt ganz andere Referenzen oder auch eine ganz andere Formulierung anwenden bei so älteren Menschen. Die können natürlich mit so popkulturellen Sachen, die jetzt gerade irgendwie on vogue sind, wenig anfangen. Das ist alles ein bisschen klassischer, sage ich immer.
Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Also, dass sie mit dem Stranger Things oder halt irgendwie sowas nichts anfangen können, ist glaube ich, einleuchtend. Ne? Wie sehr bist du denn da in die Recherche gegangen, so was war vielleicht bei denen interessant oder was hätte da interessant sein können? Wie weit bist du da in die Recherche gegangen?
Ehrlicherweise sehr wenig, denn ich habe auch bewusst mich dafür entschieden, in der Fantasy-Welt zu spielen. Denn
da sagst du ja gerade D&D, ne?
Genau. Ich habe da D&D-Inspiration genommen. Weil ich muss sagen, ich habe jetzt schon, unabhängig jetzt von älteren Menschen, hatte ich schon häufig die Situation am Tisch, ich spiele eigentlich sehr, sehr gerne historisch inspirierte Settings. Historisch inspiriert sage ich immer sehr gern, weil mir das dann auch eher auf einer sekundären Ebene wichtig ist, dass es dann auch akkurat ist. Also ob jetzt ein Radio, keine Ahnung, 1950 oder 51 erfunden ist, ist dann nicht so wichtig oder nicht so entscheidend. Ja, ja. Es gibt aber auch Leute, die sich da sehr drauf aufhängen, muss ich sagen, die dann auch zum Beispiel in so geografischen Sachen einfach, wenn du gerade irgendwie auch am Improvisieren bist, sagen, okay, dieser Stadtteil ist aber nicht südlich, sondern dieser Stadtteil ist nördlich. Und ehrlicherweise wollte ich das so ein bisschen vermeiden, weil ich glaube, das reißt gerade auch Leute, die wenig Erfahrung haben, reißt das halt sehr schnell raus aus so einer Immersion. Deswegen ich mich dann auch sehr bewusst davon gelöst habe.
Ja, glaube ich. Ist ein guter Ansatz, könnte man sich auf jeden Fall merken, für wenn ich das mal irgendwann machen sollte.
Was ich sehr empfehlen kann, ist vielleicht unabhängig jetzt von den alten Leuten, ich mache das eigentlich immer auch ganz gerne, dass ich so eine kleine Umfrage rumschicke und dann eben auch daraus so Inspirationen ziehe. Also dass man irgendwie, keine Ahnung, Bücher oder Filme oder Serien oder irgendwie Zeiten auch oder Epochen, Genres irgendwie abfragt, die irgendwie interessant oder cool sind, wenn man jetzt eine neue Gruppe irgendwie zusammenstellt und dann daraus irgendwie sich was zusammenspinnt.
Ah, cool. Ja, sehr, sehr schön. Also da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial, was ich mir mal abholen werde bei dir, weil ich jetzt endlich den Schritt gemacht habe bei uns im Jugendforum, sag ich mal. Am 15.03. den Termin habe für eine Proberunde mit denen, die es leiten. Und die entscheiden dann, ob das dann für deren Jugendliche und Kinder halt eben was ist, ne?
So, das ist
also
sehr
ich werde
cool.
jetzt, ja, ja, genau. Also ich habe dann irgendwann hoffentlich auch mal einen festen Platz im Jugendtreff, wo man dann halt eben einmal im Monat einmal eine feste Runde anbietet oder einen One-Shot anbietet oder. Ja.
Ja. Aber hattest du dann auch das, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, das Problem, weil das habe ich oft, es ist super schwierig für mich zu erklären, was Pen-and-Paper-Rollenspiele sind.
Das war jetzt zum Beispiel bei uns am Kindergarten sehr, sehr, sehr schwer. Die eine Erzieherin, die jetzt von unserem Sohn, die in der Krippe die Erzieherin ist, die kannte das durch ihren Sohn und die war da Feuer und Flamme für. Die brennt da auch für, dass ich da im Kindergarten immer noch was mache. Und es ist natürlich, ich muss jetzt einmal absagen, weil ich krank war. Ne? Das kam natürlich dazwischen, sonst wäre diese Runde auch schon stattgefunden. Ich gebe morgen, also heute Morgen, als ich die Große hingebracht habe, wurde ich gefragt, hey, wollen wir nochmal? Und ich sage, ja gut, ich sage, gebe dann morgen Termine bekannt. Und dann gucken wir mal, ob wir es dann noch dieses Jahr nochmal schaffen mit den Maxi-Club-Kindern, heißt es bei uns. Und aber ich gebe dann gerne als Referenz an, für die, die es popkulturell natürlich kennen, Stranger Things, da ist das Größte, was man halt so eben kennt. Ja. Oder halt eben The Big Bang Theory, die das dann natürlich auch irgendwo spielen. Und dann hat man so eine gewisse Vorstellung, okay, das haben die da gespielt, es ist irgendwo hängen geblieben. Und dann ist es einfacher, da reinzugehen.
Mhm.
Aber was ich auch gerne als Referenz nehme, ist Mutter, Vater, Kind, gerade bei den Kindern. Räuber und Gendarm.
Ach so,
ne? Ja. Okay, sowas. Ist auch alles Rollenspiel.
Ja. True, stimmt.
Und dann sagt man halt dazu, gut, dann gibt es noch eine Welt und ein Regelwerk, die das alles so ein bisschen eingrenzen und dann kann man spielen.
Ja, es gibt so ein cooles Video, das will ich eigentlich auch mal die ganze Zeit machen, aber ich habe noch nicht irgendwie so das Selbstvertrauen dafür, das zu machen. Es gibt so ein Video, dem, ich weiß leider ihren Namen nicht, Deborah, weiß ich nicht, erklärt John Bernthal, was D&D ist, im Sinne von, die improvisieren direkt eine Szene aus dem Stegreif. Ja. Und ja. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich hatte bis jetzt noch nicht so die Situation, dass man es einfach mal macht und sagt, okay, stell dir vor, du bist in einem Wald, du hast deinen Bogen und dann hörst du plötzlich ein Geräusch, was machst du? So.
Da kommst du natürlich genau so Genau so habe ich das im Kindergarten gemacht. Ich habe mit den Erzieherinnen da gesessen und habe dann gesagt, ich so, okay, ihr stellt euch jetzt alle mal vor, ihr lauft durch den Wald. Und ihr lauft und lauft und lauft, ihr lauft hunderte Meter und irgendwann hört ihr rechts von euch ein Geräusch. Was macht ihr? So, und dann bin ich durchgegangen. Ich habe die eine Erzieherin nach der anderen abgefragt. So, was machst du? Ja. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich sage, und das ist schon mal Rollenspiel. Ich sage, jeder von euch hat eine andere Entscheidung getroffen. Das ist Rollenspiel. Ich sage, wir können das jetzt auch weiterspinnen. Ja? Und aber so geht's halt immer weiter. Ne?
Ja, und, ja, sehr, sehr cool.
Ja, so habe ich es im Kindergarten gemacht. Und ich bin mal gespannt. Ich habe tatsächlich, weil du das gerade so ein bisschen angeschnitten hast, ich werde hier, ich hoffe, dass die da auch Bock drauf haben, wahrscheinlich einen Vortrag halten. Also ich bin gerade dabei, einen Vortrag fertig zu machen. Was ist Rollenspiel? Also wirklich für Einsteiger, die sich dafür interessieren, aber keine Ahnung haben, was es eigentlich ist. Also wirklich für eine Convention zu sagen, hier ist ein Vortrag, das ist Rollenspiel, die Systeme gibt es. Ich unterscheide ja gerne mal zwischen Erzählrollenspiele und Abenteuerrollenspiele. Also Abenteuerrollenspiele sind sowas für mich wie DSA, D&D, Adventure Island. Das sind so Abenteuerrollenspiele. Da willst du was erleben, da willst du wem auf die Fresse hauen, ne? So. Und Erzählrollenspiele sind für mich sowas wie City of Mist oder Wonder Home, ne? Sowas halt eben.
Genau. Ja.
Und dann gibt es noch diese atmosphärischen Rollenspiele, wo du ja fast nur redest und am besten so wenig würfelst, weil sonst geht das irgendwann zu Ende, ist zum Beispiel Ten Candles. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, hab ich schon mal gesehen auf YouTube. Noch nie gespielt, aber auf YouTube gesehen.
Wirklich unbedingt mal machen.
Ja.
Habt ihr fünf Leute und dann macht das mal. Das ist wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
Macht richtig viel Laune. Als Spielleiter sowieso.
Ja, ich habe jetzt noch gelernt, es gibt noch eine Steigerung davon. Ist jetzt unbezahlte Werbung. Es gibt das Eloria in... Das ist
sowieso alles hier unbezahlte Werbung.
Es gibt das Eloria in Brühl, ist das, glaube ich, irgendwie im Ruhrgebiet. Und das ist, da will ich auch unbedingt mal hin, weil das ist so eine riesige Industriehalle, die sie umgebaut haben im 20er-Jahre-Setting. Und da kannst du dir quasi auch online so Missionen buchen. Du dann da erlebst und hast dann eben auch Schauspielerinnen, die diese ganze Welt eben auch mit Leben füllen und dann eben auch dort agieren. Du musst dich sogar eigentlich so anziehen, dass du da reinpasst. Wenn du keine eigenen Klamotten hast, kriegst du da welche gestellt und so. Und das ist dann für mich nochmal eine Ebene drüber, wenn du dann wirklich auch so körperlich da eben in eine Welt eintauchst mit Requisite, mit Setting, mit Schauspielerinnen. Und irgendwann muss ich da auch mal wieder hinfahren. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Auch da eine Krankheit leider einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Wenn die Zeit und blühen Krankheiten nicht wären, ne?
Ja, die Zeit ist es tatsächlich. Also es ist neben so einem Everyday-Job echt schwer, alles unter einen Hut zu kriegen.
Ja, das glaube ich. Okay, wir haben jetzt so viel geredet. Kommen wir mal ein bisschen zurück zu den vier Top-Fragen, die ich ja meistens oder eigentlich ja immer habe.
Ja.
Du hast gerade schon ein bisschen erzählt, DSA, bist du mit angefangen, D&D mit den Rentnern, sage ich jetzt mal. Und gibt's da, was hast du noch so gespielt? So, wenn du jetzt sagst, okay, oh Gott, das sind zu viele, dann nimm mir deine Top 5, die du gespielt hast und die du immer wieder spielen könntest. Aber du kannst auch so erzählen, wie du möchtest.
Ja, ich glaube, ich versuche mich kurz zu halten, weil ich blick gerade hier.
Schaffst du eh nicht.
Ja, das glaube ich. Das schaffen, glaube ich, die wenigsten, ne? Also ich gucke gerade auf meine Sammlung. Ich bin ja jemand, der auch leider einen sehr großen Hang dazu hat, Bücher zu kaufen, die er eigentlich nicht braucht, aber haben möchte. Ich glaube, was ich am meisten gespielt habe und wo ich die große Faszination auch immer noch habe, ist eben Cthulhu. Cthulhu habe ich, glaube ich, am meisten gespielt und habe, glaube ich, auch die meisten Bücher davon und auch am meisten da Abenteuer geschrieben und gespielt und geschaut. Also in allen Kategorien eigentlich ungeschlagen. Und was mich da einfach auch krass fasziniert ist, was viele andere leider nicht so schaffen, ist eben auch der Faktor geistige Gesundheit, der ja fast in Cthulhu-Abenteuern noch bedrohlicher ist als körperliche Unversehrtheit. Ich mag einfach auch dieses Bild von kosmischem Horror. Das ist, glaube ich, auch einfach auf so viele Dinge anwendbar. Also ich habe jetzt ein paar Wochen das Abenteuer, was ich auch sehr empfehlen kann, das mal zu gucken auf YouTube von Ben & Paper, das Lost-Abenteuer, wo er quasi Cthulhu in so ein Lost-Setting gesetzt hat.
Cool.
Oder auch im 80er-Jahres-Setting gibt es auch eins von ihm. Sehr, sehr cool. Was habe ich sonst noch gespielt? Viel Dungeons & Dragons. Tales from the Loop hatte ich jetzt eine lange Phase, wo ich viel gemacht habe und viel gespielt habe. Auch einfach, weil ich im Stranger Things-Hype war und dann hat sich das irgendwie auch so Hand in Hand ergeben, dass ich das viel gespielt habe. Azen ist auch richtig cool, weil ich einfach auch mag, dass das auf so Legenden basiert und quasi echte Erzählungen sind, die man da in Rollenspiel verpackt hat. Und Mausritter spiele ich halt einfach auch gerne, auch mit Kindern halt total gerne, weil ich einfach auch diese Idee total schätze, dass man eine bekannte Welt hat, die man so als Mensch hat und die quasi anders erzählen kann aus der Perspektive eben einer Maus, bei der dann sowas wie Autos, ich habe mir irgendwann auch angefangen, so ein Lexikon zu schreiben, weil es sowas wie Autos zum Beispiel bei mir für die Mäuse nicht gibt, sondern das sind dann Metallschädel, die super bedrohliche Raubtiere sind. Und lauter solche Geschichten bringe ich da halt gerne rein. Ja. Was auch am Anfang so eine schöne Irritation bei den Spielerinnen gibt, weil die dann so langsam checken, okay, das ist einfach ein LKW. So, okay.
Ja, das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Ich habe vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, weil du gerade so gesagt hast, auch Rocket Beans, das Abenteuer 9-11 mal nachgespielt mit anderen Tieren. Mit anderen Tieren. Und das hat erstmal super viel Spaß gemacht. Aber weil du gerade sagtest, so ein Lexika erstellt, so beschreibst die ein Auto komplett anders und oder ein LKW oder irgendwie sowas. Das habe ich halt auch versucht und ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, sehr, sehr schlecht hingekriegt, weil ich habe dann immer so, ja, ist ein Bus. So, ne? So.
Es ist halt, es ist super schwierig, wenn es zu viel Irritation ist, ne? Wenn die Leute nicht checken, was, da hatte ich auch schon Situationen, wenn die Leute nicht checken, was du gerade von ihnen willst, ne? Was du da gerade irgendwie beschreibst.
Ja, vor allem, ich bin ja auch dann einer, der, so wie du, schätze ich ja einfach auch mal sehr viel improvisiert und ich weiß ja nicht, also ich hätte mir wirklich vorab, so wie du schon sagst, ein Lexika erstellen müssen mit zig Begriffen, die ich anders umschreibe. Und ja, das habe ich halt nicht gemacht, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe die Idee auch mal in System Matters gepitcht. Just heute habe ich das gemacht, weil gestern kam das Mausritter-Alphabet an von dem
Verlag. Ja, genau.
Ich dachte so, ey, ich pitch denen das einfach mal, vielleicht bringen die das ja mal raus. Weil ich finde es einfach, ich habe es aber auch nicht erfunden, muss ich auch dazu sagen, weil es war inspiriert von Unten am Fluss, von dem Buch. Da geht es ja auch um dieser Hasengesellschaft. Kennst du das? Mhm. George Orwell ist es, glaube ich. Und da ist es auch so, dass die Hasen teilweise echt eine andere Sprache sprechen, weil sie einfach für viele Begriffe andere Begriffe benutzen und man nicht so ganz genau weiß, worum es da gerade geht, und dann irgendwann später checkt man die Zusammenhänge besser und versteht, worüber die überhaupt reden. Und davon habe ich das so ein bisschen abgeleitet und inspiriert.
Ah, okay, sehr cool. Ja, es macht, glaube ich, schon Sinn, wenn du in unserer Welt spielst, aber kein Mensch bist. Das macht, glaube ich, schon dann sehr, sehr viel Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, wie umschreibe ich das auf jeden Fall. Ja, also, aber Mausritter ist bei mir auch noch auf der Liste tatsächlich, was ich bei mir noch nicht im Regal stehen habe, aber dann, was natürlich irgendwann auch Sinn macht über... also allein schon irgendwann mit meinen Kindern das zu spielen. Oder halt eben am UFO, ne? Wo dann auch halt eben Achtjährige mal mit am Tisch sitzen können, ne?
Ja. Ja, kann ich nur absolut empfehlen. Also auch für Erwachsene. Sehr, sehr unterhaltsam. Wir hatten jetzt letztens zu Silvester ein Abenteuer gespielt. Da haben alle Mäuse-Spielerinnen, haben sich die Mäuse auch ausgewürfelt. Und da entstehen so crazy Ideen. Wir hatten eine Maus oder eine Spielerin, die sich dann sehr anhand ihrer Werte und Hintergründe, die sie erwürfelt hat, eine marxistische Maus quasi da draus gemacht hat und dann quasi dem Kapitalismus den Kampf angesagt hat in diesem Abenteuer.
Das kann man sich nicht vorstellen, ehrlich.
Nee. Aber ich dachte am Anfang auch so, Jesus, wie komme ich da wieder raus? Aber es war wirklich eins der unterhaltsamsten Abenteuer, die ich jemals hatte.
Das ist so cool, ey. Das macht, glaube ich, so unglaublich viel Spaß. Ja, vor allen Dingen, allein der Unterschied ja auch, was ich ja gerade schon gesagt habe, mit Kindern. Das macht ja bestimmt richtig viel Sinn. Ein Abenteuer, zwei Altersgruppen. Also wirklich einmal mit Kindern spielen und einmal mit Erwachsenen spielen.
Ja.
Gucken, absolut, wie entwickelt sich die Geschichte, ne?
Habe ich auch noch vor, irgendwann mal zu machen. Es gibt ein Abenteuer für Tales from the Loop, das ich mit mostly Erwachsenen gespielt habe. Es war eine 14-Jährige am Tisch. Das will ich eigentlich auch noch mal mit Kindern spielen. Wir haben hier auch die Jugendkunstwerkstatt in Koblenz. Da ist noch so ein bisschen das Problem, dass Rollenspiel noch nicht so als Hobby da angekommen ist. Also wir sind halt auch... eine Großstadt, die eigentlich ein Dorf ist. Also wir sind sehr ländlich, sag ich mal so. Bei uns brauchen Trends immer ein paar Jahre länger. Und es ist noch ein bisschen schwierig, da so eine Werbung oder Marketing für zu machen, dass die Leute sich da wirklich für begeistern, wenn sie irgendwie so einen Post lesen oder das auf einer Website sehen. Ist nicht so einfach, für mich zumindest.
Ich sehe das ganz genauso, aber genau solche Leute braucht es dann, so wie wir beide, die dann auch wirklich rangehen an die Standorte. Also bei mir ist das Jugendtreff, bei dir sind es deine Treffpunkte so, dass man dann auch wirklich dahin geht und sagt, hey Leute, da ist ein ganz tolles Hobby, ich möchte euch das mal zeigen.
Ja.
Und dann spricht sich das ja schon eigentlich von alleine rum. Ne? Ja. So, wenn du das jetzt mit Kindern spielst, oh, hör mal, Mama, heute haben wir das und das erlebt. Und die fragt sich, warte mal ganz kurz, stopp, so, ne? Also, das muss ich mir noch hinterfragen, so. Dann kommt das von ganz alleine, ne?
Ja. Ja, voll.
Genau. Mick, hast du noch was auf dem Zettel, was du so bisher gespielt hast?
Ich glaube, vieles auch ausprobiert einfach, weil ich mag eigentlich auch Spieldesign total gerne. Und auch dieses Ten Candles sind es, glaube ich.
Mhm.
Ja. Das werde ich auch noch unbedingt mal ausprobieren, wenn ich die Zeit dafür habe. Ich habe Siebte See, habe ich auch im Regal stehen, das auch mal ausprobiert, was auch sehr interessant ist für Leute, die wirklich einfach mal ausrasten wollen. Humblewood, also D&D-Ableger, auch superklasse, ähnliche Prinzipien wie bei Mausritter. Ja, also ich probiere, glaube ich, einfach viel aus. Vieles gucke ich mir auch einfach an, wenn es mich nicht so komplett guckt, dann gucke ich mir es auch einfach nur gerne an. Und ich muss auch sagen, ich bin jemand, der Regelwerke auch sehr in den Hintergrund legt. Ich bin glaube ich, jemand, der sehr gerne auch einfach sagt, okay, ist jetzt eine coole Idee. The rule of cool. Und wir machen es jetzt einfach. Und ich glaube, das führt halt auch einfach so dazu, dass ich bei vielen Sachen einfach gucke, okay, wo kenne ich mich gut aus und was passt jetzt gerade irgendwie so zum Setting und zu den Leuten. Da gucke ich halt immer wieder auch, ich hatte jetzt zum Beispiel auch einen Workshop für ein Unternehmen, wo wir mit einem Team gespielt haben, die gar keine Pen-and-Paper-Erfahrung hatten. Und das waren 11 Leute und das war crazy. Boah. Und da habe ich jetzt so eine ja, Ablegerform von How to be a Hero mir irgendwie zusammengebaut, wie so Frankensteins Monster. Und das hat dann auch gut funktioniert, wenn man einfach das super einfach erklären kann. Also man kann einfach sagen, guck mal, das ist ein Talent. 1 bis 100, 100 das Beste, so prozentuale Chance. Das rafft man halt sofort. Ne? Und dann hatten wir auch nur den halben Tag. Also dann machst du irgendwie maximal eine Stunde irgendwie Charaktererstellung. Und dann kommst du ins Spielen rein, weil wenn du da irgendwie anfängst mit D&D irgendwas zu machen oder Cthulhu, so gerne ich das halt auch habe, ist eigentlich in der Theorie, finde ich, auch sehr einfach, aber ich kriege konstant das Feedback von neuen Leuten, die da reinkommen, dass es gar keinen Spaß macht, den Charakter zu bauen. Gar nicht.
Ja, da also ich habe jetzt, ja, also nächste Woche, übernächste Woche habe ich ja die Testrunde und das habe ich ja schon, also das Abenteuer, was ich da leite, habe ich schon 2-3 Mal auf Conventions gespielt und geleitet, also und die Chance, dass die das kennen, ist halt gleich null. Also da weiß ich halt eben, die kennen es halt eben nicht. Und ich habe für dieses Abenteuer 5 vorgefertigte Charaktere. So, also es können maximal 5 Spieler mitspielen, fertig. Für eine große Runde wie für 11 Leute. Und ich denke immer, dass wir es im Vorfeld schon gewusst haben, da Charaktere zu bauen, da hängst du ja auch einen ganzen Abend dran, wenn nicht sogar noch länger. Da macht dann sowas wie How to be a Hero halt einfach unglaublich viel Sinn. Ne? Selbst wenn es nur so eine Frankensteins-Monster ist, so von How to be a Hero. Nee, aber das ist halt, so wie du schon sagst, einfach, es ist schnell erklärt und die können sich die Charaktere halt eben so bauen, wie sie es möchten. Ne?
Ja.
Und ich muss jetzt gerade aufstoßen, oh Gott. Und ich habe das auch gerne genutzt, um das Regelwerk halt gerne genutzt für eine Idee von Welt, die ich hatte oder habe, um das darauf zu spielen. So, ne? Mittlerweile habe ich, jetzt muss ich einmal ganz kurz Werbung machen, Endless Horizon. Das kannst du halt eben auch für jede Welt nutzen und du kannst es regeltechnisch einfach komplett anpassen, wie du es brauchst. Ne? So, da gibt es feste Regeln. Die nimmst du in jede Welt mit rein, aber du kannst auch ganz viel Homebrew mit reinnehmen, wenn dir was nicht passt oder es fehlen Talente, dann kannst du einfach sagen, gut, das und das ist in dieser Welt möglich und ne, dann kannst du sowas halt eben auch mit reinnehmen. Und das werde ich mir demnächst mal durchlesen und habe ich noch nicht gemacht. Mir fehlt die Zeit, aber das ist halt eben, glaube ich, ein ganz cooles Ding, ein ganz cooles System und ja, das ist genau, Endless Horizon halt eben. Horizons, so. Entschuldigung, Malte. So. nee, ich glaube aber wirklich, dass das sowas wie How to be a Hero macht dann schon für Einsteiger in großen Gruppen auf jeden Fall Sinn. Ja.
Ja, total. Also ich dachte auch, also ich hatte auch im Vorfeld mir die Frage hin und her überlegt, ob ich mit vorgefertigten Charakteren da arbeite oder ob ich die einfach machen lasse und habe mich dann gegen vorgefertigte Charaktere entschieden, weil ich so dachte, ich glaube, es wäre weder noch, wäre irgendwie eine falsche Entscheidung gewesen, aber ich dachte, irgendwie macht es bestimmt auch Spaß. Es war auch so ein Sci-Fi-Setting, was sie sich da irgendwie ausgesucht hatten. Da hatte ich nämlich eben diese Umfrage auch geschrieben und da kamen sehr viele Sci-Fi-Referenzen da rein. Und dann dachte ich ja, okay, dann lasse ich die einfach machen, so, vielleicht hat jemand irgendwie eine kreative Idee, ist irgendwie so ein Alien oder sowas. Und ich glaube, ich hätte da eine Mischform nehmen können, sagen wir es mal so, weil ich wirklich alles offen gelassen habe, weil ich dachte, okay, wenn ich die nicht einschränke, so, dann fließt das vielleicht ein bisschen besser. Und es floss zu viel, sagen wir es mal so. weil dann kamen da auch Zauberei, Kulte und so ein Shit, dreiköpfige Aliens und Leute, die sich unsichtbar machen können und zu Schleim werden können. Also es ist wirklich faszinierend, wie inspirierend teilweise auch so Pen and Paper sein kann für Leute, die dann eigentlich so einen Everyday-Bürojob haben. Nichts gegen Bürojobs, ich habe selbst einen Bürojob.
Nein, um Gottes Willen.
Aber das war crazy, ja. Und dann halt eben auch noch die Anzahl von Leuten, was einfach verrückt gewesen ist.
Ist ja, glaube ich, auch ganz interessant zu sehen, diese Unbeflecktheit, sage ich einfach mal, von Leuten, die noch gar keine Erfahrung haben. Ne? So, ja. Weil ich glaube jetzt, wenn ich jetzt Teil dieser Runde gewesen wäre, ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich ins Schleim verwandeln zu können. Halt allein dadurch, dass ich halt eben teilweise vielleicht auch befangen bin in einigen Sachen, ne? Durch Regeln, durch verschiedene Systeme, die ich schon gespielt habe oder, ne? Und ich glaube, diese Kreativitätspool, den es da ja gab mit 11 Leuten, ich glaube, das hat, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, total, total. Also ich glaube, das ist auch viel so der erste Charakter. Also es gibt irgendwie dieses Meme, dass man zuerst einen langweiligen Charakter baut und dann einen so overengineert und super abgespaceden. Ich glaube, es ist tatsächlich genau andersrum. Ich glaube, der erste Charakter, da sind alle so, okay, das muss irgendwie was super Fancyes, was total Kreatives sein. Und irgendwann merkst du ja, okay, wenn ich halt so einen Everyday-Typen irgendwie spiele oder jemand, der eigentlich voll der Loser ist, dann macht das sogar fast noch mehr Spaß als irgendwie der Held, der alle irgendwie mit dem Drachentöter irgendwie zerkloppt. Ich glaube, das ist dann auch einfach so eine Sache, was ich auch gemerkt habe, dass ich, wenn ich selbst spiele, viel mehr irgendwie sage, okay, vorgefertigte Charakter oder auch ausgewürfelte Charaktere sind genau mein Ding, so, weil ich einfach auch Bock habe, so into the unknown zu gehen.
Ich glaube, weil du gerade sagtest, so langweilige Charaktere und dann Overspace oder erst Overspace. Ich glaube, da ist jeder tatsächlich ganz, ganz anders und verschieden. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich hatte meinen ersten DSA-Charakter, war ein bornländischer Wundarzt. So, das waren auch vorgefertigte Charaktere aus dem Regelwerk. Und ich glaube, die haben wir gar nicht großartig umgebaut. Die haben wir dann tatsächlich einfach so übernommen. Und wir haben dann angefangen zu spielen. So, und allein der Abend hat ja schon, also nur dieses Erklären und dieses Charakterübertragen auf den Charakterzettel hat ja auch schon den ganzen Abend gedauert.
Ja, das stimmt.
Und das war für mich, und es ist auch immer noch mein Lieblingscharakter, den ich immer sehr, sehr oder sehr, sehr gerne spiele halt. Und der ist aber halt am Anfang halt eben langweilig gewesen.
Ja. Ja?
Und viele sagen auch, dass man Charaktere spielt, die einem sehr, sehr ähneln am Anfang. Also quasi du selbst.
Ja.
Oder halt, also ich glaube, es gibt so drei Lager. Entweder du spielst dich selbst, entweder du spielst einen langweiligen Charakter oder du spielst einen komplett abgespaceden Charakter. Aber alles ist richtig.
Das stimmt, ja.
Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Alles ist richtig, nichts davon ist falsch. Ich habe es in einem TikTok-Video kommentiert und sie hat mir dann auch recht gegeben. Die Erfahrung macht's. Ja? Wenn ich dann irgendwann da sitze und denke, okay, eigentlich spiele ich mich gerade selber, dann willst du in der nächsten Runde was komplett anderes spielen. Und vielleicht baust du dir dann halt eben deinen komplett overacted Charakter, ne?
Ja.
Und so kommt das halt eben, ne? Mit der Erfahrung.
Ja, ich würde vielleicht sogar noch eine vierte Kategorie da reinschmeißen, dass man eine Version von sich spielt, die man gerne wäre.
Auch interessant, ja. Das stimmt. Ja,
sag,
sehr gut.
Sag nicht, dass es eine wahre Geschichte ist, aber ich kann sie bestätigen.
Ah, okay. Okay, sehr cool. Thomas, du hast gerade schon ein bisschen erzählt, so Tent Kennels würdest du gerne mal ausprobieren. Hast du auf dem Stapel der Möglichkeiten irgendwas rumliegen, wo du sagst, das muss ich definitiv mal wieder oder definitiv mal ausprobieren oder spielen?
Ja, ich habe so einen sehr guten Freund von mir, der auch aus dem Impro-Theater kommt, aber aus Mainz, und der haut mir jedes Mal die Bauklötze an den Kopf, weil er sagt, dass ich unbedingt Dredd spielen muss, bei dem es ja nicht gewürfelt wird, sondern bei dem man aus so einem Jenga-Turm, bei jeder Probe musst du so einen Klotz aus dem Jenga-Turm ziehen. Und das soll nicht nur sehr tödlich, sondern eben auch sehr unterhaltsam und auch sehr narrativ und spannend sein. Wir hatten bis jetzt noch nicht die Gelegenheit dazu, aber das will ich ehrlicherweise auch gerne mal ausprobieren, weil es einfach so im positiven Sinne seltsam für mich klingt, das so zu machen.
Ja.
Aber ich bin, glaube ich, auch der Letzte, der irgendwie sagt, so, das will ich jetzt nicht ausprobieren. Ich habe hier meinen Dungeons and Dragons, das spiele ich seit 100 Jahren und das will ich auch die nächsten 100 Jahre spielen, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist auf jeden Fall auf der Liste, dass ich das noch spielen möchte, wenn wieder so ein bisschen ruhigere Zeiten gekommen sind. Ich habe Anfang des Jahres auch meinen Job gewechselt und dann eben auch viel Arbeit gehabt eben auch. Und das beruhigt sich jetzt langsam wieder so, und dann kann man auch wieder die anderen Dinge im Leben machen. Und das auf jeden Fall. Und ich will auch mehr Actual Plays wieder machen, also auch gerne als Stream oder auch als Aufzeichnung. Und ich habe ja immer noch so den Traum, ich weiß nicht, ob ich den so an die Öffentlichkeit blasen will, das hat auch nur Teilen was mit Pen and Paper zu tun. Aber kennst du noch Schillerstraße?
Ja, ich glaube, da gehen jetzt gerade bei ganz, ganz vielen die Öhrchen auf.
Also ich muss dazu sagen, wenn man sich das nochmal anguckt, ich habe es mir auch nochmal angeguckt, ist ganz schlecht gealtert, ganz, ganz schlecht gealtert, aber das Prinzip Rollenspiel als Stream mit eben einer improvisierten Note dahinter, nicht im Fernsehen, sondern eben als Stream, dass man dann eben auch als Follower oder als Abonnent, wie gesagt, ich bin für Twitch und Discord, ich bin wirklich ein Noob, aber dass man als Follower oder als Abonnent kann man eben Vorgaben reinrufen oder vielleicht auch die Charaktere mitbestimmen, und die Leute, die dort agieren dann eben auch in einem echten Set, weil das fehlt mir noch so ein bisschen, wenn ich mir so Actual Plays angucke, egal ob das jetzt Rocket Beans oder Critical Role oder Orkenspalter sind, fehlt mir noch so ein bisschen mehr Interaktion mit dem Publikum, weißt du, was ich meine?
Ja,
das also geht ich so ein finde, bisschen ich in die Richtung.
Ich finde, bei Rocket Beans, die haben es ganz gut gelöst mit diesen Umfragen, dass du immer so ein paar Auswahlmöglichkeiten hattest, um das Ganze zu lenken. Bei den anderen weiß ich es nicht. Ich habe da so noch nie reingeschaut. Aber ich finde, du hast recht, Schillerstraße ist unglaublich schlecht gealtert. Es ist für uns, glaube ich, immer noch witzig, weil wir aus dieser Generation halt eben kommen. Ne? Das muss man ja ganz einfach so sagen. Und dann gab es ja noch Hotel Schmitz. Ich weiß nicht, ob du das auch sagst.
Oh nee, das kenne ich gar nicht.
Das ist genauso wie Schillerstraße, nur ein anderes Setting. Das musst du dir mal angucken.
Ja,
das ist sogar tatsächlich relativ aktuell. Das ist, glaube ich, ein paar Jahre alt. Nur.
Crazy. Ja, gucke ich auf jeden Fall mal rein.
Ja, unbedingt machen. Also da habe ich auch teilweise wirklich herzlich gelacht. Ja. Du hast ja gesagt, so Impro-Theater, du hast ein Ensemble. Wie sehr nimmst du Rollenspiel mit zum Theater und umgekehrt?
Oh, diese Frage. Ich glaube schon sehr. Also in die eine und in die andere Richtung ist das, glaube ich, schon extrem hilfreich. Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, warum ich ehrlicherweise angefangen habe, Impro-Theater zu spielen. Es war irgendwie mal so ein Gedanke, Und dann habe ich damals mit einer Freundin das einfach auch mal ausprobieren wollen. Und wir sind dann auch bis nach Mainz gefahren, also über 1,5 Stunden, um das einfach mal auszuprobieren, weil es in Koblenz so keins gab. Und ich muss sagen, es hilft extrem, gerade auch für in eine Rolle zu schlüpfen, Impro-Theater zu spielen. Also man kommt, wenn man auch wirklich in so einer Körperlichkeit ist und wenn man auch mal so Experimente und Spiele spielt, bei denen man zum Beispiel auch keine Stimme hat, sondern einfach nur über Gestik und Mimik mit anderen Leuten agiert, kommt man nochmal auf ganz andere Ideen, was so eine Rolle und was auch wirklich Emotionen und Charaktereigenschaften sind und wie man diese ausdrücken kann. Und andersrum kommt man, glaube ich, auch von dem Erzählen oder von dem Spielen am Tisch sehr, sehr gut in eine Narration von einem Charakter. Also warum Leute so drauf sind, wie sie drauf sind und warum sie eben gewisse Gefühle fühlen. Und deswegen, glaube ich, ist das eigentlich eine ganz logische Konsequenz, wenn man irgendwie da noch tiefer reingehen will, dass man entweder anfängt, Impro-Theater zu spielen oder anfängt, Pen and Paper zu spielen. Tatsächlich sind, glaube ich, auch viele Leute in unserem Ensemble Pen and Paper Spielerinnen.
Kannst du denn sagen, ob die vom Pen and Paper ins Ensemble gekommen sind oder vom Ensemble ins Pen and Paper? Ja. Kannst du da ungefähr grob was sagen oder?
Tatsächlich auch beides, ehrlicherweise. Also ich
bin
ich bin vom Pen and Paper ins Impro gekommen. Ich weiß aber auch, dass wir mindestens eine Person haben, die, das ist noch viel interessanter, weil sie am klassischen Theater als Theaterpädagogin arbeitet und dann ins Impro gekommen ist und vom Impro dann ins Pen and Paper gestiegen ist. Also da ist nochmal die Reise ganz anders.
Krass.
Ich glaube, das kommt auch sehr auf, was für Berührungspunkte man hat. Weil auch Impro-Theater ist auch eine Nische, genauso wie Pen and Paper noch leider eine Nische ist. Ich glaube, es gibt so drei Reaktionen auf, wenn du sagst, okay, ich bin Rollenspieler und willst du mit mir Rollenspieler spielen? Dann gibt es Leute, die das gar nicht kennen. Dann gibt es Leute, wie du sagtest, die das irgendwie so aus Big Bang Theory oder sowas kennen. Und dann gibt es, glaube ich, Leute, die das dann eher in so eine ganz weirde sexuelle Richtung drehen. Auch das habe ich schon als Feedback bekommen.
Ich hatte genau dasselbe gerade im Kopf. Genau, ja.
Sehr unangenehm, aber...
Ja, ja. Absolut.
Ich glaube, es kommt einfach so ein bisschen drauf an, was für Kontaktpunkte du tatsächlich so als erstes machst und wie du so als Typ halt drauf bist, weil Impro-Theater ist, glaube ich, die Schwelle ein bisschen höher, weil man sich schnell in eine Körperlichkeit reinbewegen muss. Und beim Tischrollenspiel hast du ja immer noch so ein bisschen den geregelten Rahmen am Tisch. Du hast ein Regelwerk, du hast einen Charakter. Du weißt nicht genau, was dich erwartet, aber du hast schon eine ungefähre Vorstellung, was er jetzt gleich machen wird und wie dein Charakter eben so drauf ist. Und beim Impro-Theater ist es teilweise dann auch so, dass du in Situationen gar nicht weißt, was du machen sollst. Und das Schöne ist, dass dafür sehr einfache Lösungen gibt, denn das kann man ja einfach ausspielen. So. Also du kannst ja dann einfach sagen, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, zum Beispiel.
Ach, das wird dann einfach ausgespielt. Das wird dann, und der andere fängt das dann wieder auf. Genau, ah, okay, cool. Go with the flow. Deswegen sagtest du ja gerade auch, ich glaube, das war noch im Vorgespräch, dass wirklich jede Vorstellung halt wirklich ein Unikat ist, ne?
Absolut, absolut. Also wir haben oft unsere Konzepte, jetzt morgen die Show, falls jemand zufällig zuhört und aus der Region kommt, morgen in Andernach Impro-Theater, gerne mal auschecken. Wir haben unsere Konzepte und morgen wird zum Beispiel ein improvisiertes Märchen erzählt, dem wir nicht wissen, was das für ein Märchen sein wird, welche Figuren da irgendwo entstehen. Wir wissen aber, dass es ein Märchen irgendwie wird. Und das sind dann so grobe Rahmen, die man eben hat. Es gibt.
Ich meine, der Rahmen ist ja wirklich. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbrechen muss. Der Rahmen ist wirklich sehr grob, wenn du sagst, Märchen.
Ja.
Da kann das. Ich meine, der Rahmen ist ja so grob, da kann ja wirklich, und das macht ja auch Sinn im Impro-Theater, alles passieren.
Bei unserer letzten Probe kam ein Moorwesen, irgendwie so ein Fabelwesen, das aus dem Moor kommt und dann eben ein Abenteuer erlebt hat. zustande. Also man kann für nichts garantieren tatsächlich.
Ist das schlimmer als eine Pen-and-Paper-Runde am Tisch?
Es hat ähnliche Vibes, to be honest. Aber das Glückliche ist, dass was ja auch bei einer Pen-Paper-Runde eigentlich auch der Fall sein sollte, dass eben auch alle mitgestalten. Ist beim Impro-Theater geht's, glaube ich, gar nicht ohne. Da gibt's auch diese wunderschöne Regel, dass man nicht blockt. Also egal, was der andere dir jetzt irgendwie gibt, auch wenn du das gerade nicht so richtig einordnen kannst oder Irritation hervorruft, dann arbeitest du einfach damit und kannst auch genau diese Irritation halt eben auch mitnehmen. Aber wenn ich sage so, hey, ich bin der Uwe, wie geht's eigentlich deinem Sohn? Und du sagst, ich habe gar keinen Sohn, dann ist das halt relativ schnell an einem Punkt, wo du nicht weiterkommst. Du kannst dann schon sagen so, ey, ich habe keinen Kontakt mehr mit meinem Sohn oder der ist vor 5 Jahren ist der abgehauen oder irgendwie sowas. Das erzählt dann eben auch die Geschichte ein bisschen weiter und das sind dann eben Prinzipien, die, glaube ich, sowohl im Impro als auch im Pen and Paper dann irgendwie auch gut zueinander passen.
Das ist, weil du das gerade sagtest, die Spieler mitentscheiden lassen, die Welt mitentwickeln und wir spielen jetzt gerade zum Beispiel Adventure Islands und ohne jetzt viel weg vorzuspoilern, weil man sich das halt eben als Podcast nochmal eben anhören kann. Mhm. Da habe ich den Spielern so vorab so die erste Szene so ein bisschen erklärt und habe denen gesagt, bitte bringt dann für die nächste oder für die erste Aufnahme, für die richtige Session, bitte eine eigene Geschichte mit, eine Legende, eine Sage, eine Geschichte, die ihr irgendwie selber entwickelt. Und das ist für die ist das erstmal ja cool, okay, ich kann was dazu beitragen. Für mich als Spielleitung ist das Futter für die Sau. Also, ne? Ja. Ich kann da unglaublich viel draus ziehen. Ich habe das jetzt in diesem Abenteuer so eingeführt, dass wir, wenn wir nicht alle zusammenkriegen, dass wir dann Rückblenden spielen. Also was ist vor 8 Jahren passiert oder was ist vor 9 Jahren passiert? Also alles, was in die Vergangenheit geht. Ja. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil man ohne großartig zu erklären unglaublich viel Lore einfügen kann. Also spielerisch Lore einfügen kann, ohne zu sagen, ja, hier, da und da habt ihr damals einen Schatz gefunden und so ist das gewesen, sondern wir spielen es vernünftig aus. So, das ist das Erste. Es macht unglaublich viel Spaß. Und das Zweite, es gibt unglaublich viel Tiefe für die Charaktere, die an diesem Abend spielen. Also in der ersten Rückblende waren es nur 3 Charaktere oder 3 Spieler, die da waren. In der zweiten Rückblende waren es nur 2 Spieler. Und das macht, das gibt richtig viel Futter fürs weitere Abenteuer. Ne? Und ich möchte auch mit jedem Charakter eine Einzelrückblende spielen.
Das wollte ich jetzt noch fragen.
Ja. Habe ich die vorweggenommen? Entschuldigung.
Nee, alles gut. Das ist, ich habe das leider auch noch nicht gemacht. Ich weiß, ein befreundeter Spielleiter von mir macht das auch gerne, gerade auch wenn er irgendwie eine Kampagne neu startet, dass man so eine Art Intro-Abenteuer hat für einzelne Spieler. Ich habe das auch auf meinem Wunschzettel, das noch zu machen. Auch da ist es, ich finde das, halt eine fantastische Idee, das auch so zwischen den Sessions zu machen, weil es auch so ein bisschen den Druck rausnimmt, wenn jetzt zum Beispiel eine Person an einem Wochenende nicht kann oder so, was ja durchaus passieren kann. Ich glaube, das ist ja die größte Quest bei Pen and Papern, ist ja wirklich die Gruppe irgendwie wieder zusammenzukriegen für Abende. Dann kannst du ja trotzdem irgendwie das Abenteuer fortführen. Das ist ja, glaube ich, eine ganz geile Idee dafür. Aber es hängt tatsächlich auch bei mir oft an der Zeit, so auch die Zeit einfach dann zu sagen, okay, wir machen jetzt eine neue Kampagne und haben irgendwie 6 Spielerinnen und jede davon kriegt dann eben auch noch ein Einzelabenteuer, bevor wir überhaupt starten. Ist dann aktuell noch ein bisschen viel Planung für mich, aber wie gesagt, ich versuche mir ja wieder mehr Zeit für mein Hobby zu nehmen, weil ich das auch richtig cool finde und ich würde auch gerne mal Einzelsession machen, so das Gegenteil von diesen großen Gruppen, die ich manchmal habe, einfach auch mal zu gucken, okay, wie ist es denn in einer Einzelsession? Weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, da eben auch den Fluss irgendwo am fließen zu lassen.
Ja, also bei mir ist es so, ich hatte auch erst überlegt, mit jedem eine Einzel-Session zu spielen, ganz vorab. Mhm. Ich habe das jetzt aber schon bei den Rocket Beans gehört, also bei dem 9-11 mit den Tieren. Ich habe es jetzt bei Tales of the Script gehört. Ich finde es sehr, es ist meine Meinung, ne? Das ja, ist, darf gut. man nicht vergessen. ich finde es sehr mühsam,
ja.
erst alle einzeln zu hören und dann treffen die aufeinander. Ich bin, und das kann man bei uns halt eben hören, gleich rein in die Session, gleich rein in die Kleibschlägerei, ab aufs Schiff und ab auf die See. So, und dann kam die erste Rückblende. So. Und ich finde, das, was bei mir oder was bei uns halt schon angekreidet worden ist, sag ich mal, wir hätten die Charaktere und die Spieler ein bisschen vorstellen sollen. So, hier der und der spielt den und den. Ich glaube aber, dass sich das relativ schnell rauskristallisiert, wer wen spielt und wer was spielt.
Ja.
Aber das ist halt eben, ich wie gesagt, ich fand es sehr mühsam, die Geschichten vorab zu hören und von jedem Einzelnen und dann, okay, dann wusste ich, okay, wer spielt was, klar. Aber ich finde das irgendwie cooler und irgendwie schnittiger, das in das, in die Dazwischenfolgen halt eben zu packen.
Ja, voll. Kann ich voll verstehen, weil ich finde gerade auch Anfänge von Pen and Paper, ich bin großer Freund von mit einem Knall anfangen. So, ich mag, glaube ich, das Abenteuer, die.
Kann ich wirklich mir garantieren so, bei uns.
ich glaube, ich mag Abenteuer nicht so, die so anfangen, so und jetzt seid ihr irgendwie in der Kutsche und es geht ganz gemütlich und dann quatschen wir irgendwie noch mit dem Kutscher oder dann macht jetzt mal Smalltalk oder irgendwie sowas, sondern das muss direkt irgendwie was passieren und dann kann erstmal Ruhe einkehren, damit man irgendwie darüber redet, was jetzt gerade passiert ist. Aber dann haben die Spieler direkt irgendwie schon und die Spielerinnen auch schon irgendwo so ein Ereignis, über das sie gerade sprechen können, weil gerade Leute, die neu in das Hobby reinkommen, dann übergibst du quasi die Verantwortung für die Story. Jetzt um bei dem Beispiel bei der Kutsche zu bleiben, okay, ihr sitzt zu viert in der Kutsche, technisch gesehen, ihr kennt euch alle, aber praktisch seid ihr alle Menschen, die jetzt irgendwie neu zusammengewürfelt sind. Jetzt redet mal über Dinge.
Ja,
das
ja, genau.
funktioniert das einfach nicht.
Das ist natürlich ein absoluter Stimmungskiller gleich am Anfang. Voll. Ne? Das ist
voll, ja.
Ja. Ja, ich habe das bei uns, also ganz, ich kann es ja kurz anschneiden, bei uns war es so, die haben die Crew, die Piratencrew, ist in Tortuga eingelaufen, hat das Schiff repariert nach einer Kaperfahrt und. Und dann waren die in der Taverne. Da gab es so eine Kleipenschlägerei, dann kam die Marine, dann sind die aufs Schiff. Das ist so mehr oder weniger schon das Ende von dieser Session. Und wie gesagt, dann kam ja schon die erste Rückblende und ich habe das dann auch so aufgebaut, dass die Charaktere sich an die Ereignisse in Tortuga erinnern und dazu eine Geschichte haben. Also, ihr erinnert euch 9 Jahre zurück, ihr habt das und das erlebt und dann kam die Rückblende. So, ne? Genau, und das versuche ich auch immer ein bisschen so einzubauen, wenn es halt eben so klappt, dass dann wirklich gesagt wird, okay, es können nur 2 Spieler, dann versuche ich so wie jetzt in dieser Rückblende, also in der aktuellsten Folge, dass sie eine Geschichte mit dem Ziel haben, was sie jetzt angesteuert haben, zum Beispiel. Also jetzt laufen wir in den Hafen von Port Morgan ein und 2 Charaktere haben da gemeinsam eine Geschichte erlebt.
Okay, verstehe.
Ja? Genau.
Ja. Ja, das ist eine super inhaltliche Klammer. Also das werde ich mir, glaube ich, klauen.
Absolut. Der Richard hat das damals gesagt, klaut von anderen Spielleitungen. Ist so.
Es gibt da auch diesen ist das ein Podcast? Ich glaube, das ist ein Podcast von, auf YouTube heißt er mit Vorteil und der Podcast heißt, glaube ich, Wo wir klauen.
Ja, kann gut sein.
Ich glaube, ja, also kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Macht teilweise auch so Streams, in denen er dann Spielleitungsprobleme mit der Community versucht zu lösen. Auch ein sehr sympathischer Kerl. Nur Liebe für diesen Kanal. Habe ich auch viel von meinem Spielleiter-Stil gelernt.
Ja, absolut. Ich werde es mir mal angucken. Vielleicht schreibe ich ihn auch mal an und dann können wir den irgendwann mal hier hören.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja. Thomas, wir kommen zum Ende der Folge. Es gibt aber noch eine Frage, die ich dir stellen möchte, und zwar die, wo die fast jeder sagt, die ist aber schwer.
Okay.
Hoppala. Was ziehst du aus dem Rollenspiel? Beziehungsweise, was macht Rollenspiel mit dir?
Ich glaube, dass das für mich Rollenspiel ist, glaube ich, wenig Eskapismus, also wenig dieses Abtauchen in andere Welten. Das passiert schon und das gehört auch dazu. Aber ich glaube, dass Rollenspiel für einen als Person und als Mensch und für mich explizit auch als Mensch sehr, sehr viel macht, weil ich persönlich, das mag jetzt nach all dem, was ich erzählt habe, dass ich mit Firmen, mit Rentnern, mit Kindern, mit Fremden, mit verrückten Konstellationen, mit 11 Leuten Impro-Theater spiele, mag das super unglaubwürdig klingen, aber ich bin eine zutiefst introvertierte Person. Ich hasse nichts mehr, als dass ich im Rampenlicht stehe, was auch als Spielleiter nicht der richtige Platz ist am Tisch.
Ich glaub dir kein Wort.
Ja, siehst du. Und für mich ist es tatsächlich aber eine sehr gute Weise, mit Menschen zu connecten und mit Leuten eben zusammen nicht nur Spaß zu haben, sondern auch irgendwo eine Bindung aufzubauen und eben auch als Mensch, klingt jetzt sehr pathetisch, aber auch als Mensch zu wachsen, weil so viele Probleme und schöne oder auch schlimme Situationen ich schon am Tisch erlebt habe. Ich habe auch schon erlebt, dass Leute am Tisch aufgestanden sind und gegangen sind, weil sie da irgendwie keinen Bock drauf hatten, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ist natürlich eine Frage, wie höflich man das gestaltet, aber
ja, ich wollte gerade sagen, Ordnung.
Und ich glaube, dass ich da einfach sehr, sehr viel rausziehe, wie ich eben auch mit Menschen umgehe und wie ich mich selbst als Mensch auch gerne sehe und definiere. Und das ist einfach eine Sache, die mir sowohl beim Pen and Paper als auch beim Impro-Theater extrem viel Spaß macht. Und deswegen nehme ich das in Kauf tatsächlich, dass ich da irgendwo mal im Rampenlicht stehe. Es ist viel weniger, dass ich das wirklich brauche oder suche, sondern für mich ist es einfach ein Weg, bei dem ich gemerkt habe, das macht einfach übelst Spaß, so mit Leuten zu interagieren. Auch jetzt hier die Podcast-Aufnahme oder wenn ich irgendwie in einem Stream bin, als ich bei Alex im Stream gewesen bin, das hat nur Spaß gemacht. Obwohl ich die Leute nicht kannte, obwohl ich keine Ahnung davon hatte, wie die drauf sind, ob wir irgendwie so zueinander passen oder viben. Es hat nur Spaß gemacht und ich ziehe da einfach extrem viel raus für mich als Mensch und ich hoffe so sehr, dass andere Leute da auch viel rausziehen und dass Leute sich dafür begeistern, dass Leute anfangen, eigene Gruppen zu gründen, dass Leute sagen so, ey, ich will jetzt irgendwie auch mal Impro-Theater ausprobieren oder ich gucke mir das an oder ich kaufe mir Dungeons and Dragons oder was weiß ich für ein Rollenspiel und fange einfach mal an, irgendwas zu machen. Weil das finde ich noch viel, viel zu klein ist alles. Und ich freue mich ja immer sehr, wenn Leute dann eben auch, so wie du jetzt, dieses Format haben, um halt eben diese Nische so ein kleines bisschen größer zu machen. Weil ich finde, dass es so wertvoll sein kann für Menschen, dass es gar nicht genug Beachtung kriegen kann.
Ja, absolut. Kann ich nur so unterschreiben. Und ich habe es gerade schon gesagt, solche Leute wie uns braucht es, das Hobby nach außen zu tragen. Ne? Und der Welt zu zeigen, was das eigentlich für ein tolles Hobby ist.
Ja, und ich finde auch, ich referenziere sie heute sehr, sehr häufig, auch da unbezahlte Werbung, die Alex, die Würfelschubserin, ich finde das ja nur geil, dass sie jetzt in der Stadtbibliothek in Oldenburg da eben feste Gruppen anbietet und dass es halt so Formate einfach auch schaffen, in der Kultur irgendwo stattzufinden. Das ist jetzt quasi wie, keine Ahnung, wie wenn Rentner irgendwie sich für so einen Halma-Spielerabend treffen oder für einen Skat-Abend oder sowas treffen, die sich jetzt für Pen and Paper in der Stadtbibliothek. Das ist ja einfach nur fantastisch.
Ja, absolut. Also ich finde das auch, Alex war hier auch schon zu Gast. Ganz, ganz liebe Grüße, wenn du es gerade hörst. Und wenn ihr da draußen irgendwo in Oldenburg oder um Umgebung seid, dann meldet euch mal da an. Die ist eine fantastische Spielleitung, garantiert. Ich habe sie noch nicht spielleiten sehen, aber ich gehe davon aus, dass sie einen ganz, ganz wunderbaren Job macht. Und weil wir alle irgendwo den Anreiz dazu haben, dass möglichst vernünftig nach außen zu tragen, ohne dass da irgendeiner rausgeht und sagt, nee, das gefällt mir gar nicht. Ja. Ne? So. Ja. Ja.
Genau. Ich kann es nur bestätigen, sie macht einen guten Job.
Sehr schön. Ja, ich habe es leider noch nicht geschafft, mit ihr zu spielen. Obwohl sie ja wirklich 30 Minuten von mir weg wohnt,
sag ich mal. Ja, ich habe tatsächlich auch, wenn sie das hört, so shame on me, ich habe tatsächlich auch noch ein Projekt ausstehen, was ich gerne mit ihr machen würde, wo ich aber gerne spielleiten wollen würde. Aber das wird kommen, falls du das hörst. Es kommt, es ist nicht, es verkümmert nicht in der Schublade.
Und Thomas, wenn du das mit der Schillerstraßen-Aktion da machst auf Twitch, dann sag Bescheid, ich bin dabei, ich hab da Bock drauf.
Geil. Sehr, sehr geil. Mach ich auf jeden Fall. Und das wird kommen, das verfolgt mich schon zu lange. Das muss zumindest mal ausprobiert sein. Denn beim Impro-Theater gibt es dieses schöne Motto, was, glaube ich, auch so mein Leben ganz gut beschreibt, ist scheiter heiter. Also probier es aus und wenn du scheiterst, dann ist es halt so, aber dann hast du es zumindest probiert.
Apropos Twitch. Ich bin morgen auf Twitch online und habe ein... viele werden es wahrscheinlich von den Rocket Beans kennen, eine Art Filmfight, nur im Rollenspielbereich. Oh. Also, es gibt morgen eine große argumentative Schlacht auf Twitch, bei mir auf dem Kanal twitch.tv/maletik, M-A-L-E-T-H-I-K. Kann man gerne morgen mal reinschauen, ab 20 Uhr live auf Twitch. So viel dazu. Dieses Format soll es auch noch öfter geben, hoffe ich. Es ist natürlich sehr viel Vorbereitungszeit, alle unter einen Hut zu kriegen und so weiter und so fort, die Fragen rauszusuchen. Und ja, es gehört sehr viel dazu. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, nächste Woche Freitag dann live auf Twitch zu sehen. Mein Gesicht das erste Mal mit diesem Podcast.
Geil. Also da gucke ich ja. Nächste Woche ist das, ne? Hast du gesagt?
Genau, nächste Woche am 6.3. Nee, warte mal. Nächste Woche, genau. Nächste Woche, cool. Am 6.3. um 20 Uhr auf Twitch.
Oh, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das ist ja eine richtig gute Idee.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf die drei Kontrahenten, die sich da argumentativ die Wörter um die Ohren schlagen werden. Ich freue mich da sehr drauf. Also in unserer kleinen Discord-Gruppe, da fliegen jetzt schon die Wörter.
Stark. Und du machst den Judge dann?
Ich mache den Judge, ja. Cool. Ich hoffe, ich mache das gut. Das ist für mich auch das erste Mal in so einer Konstellation. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich habe da Bock drauf. Deswegen, ja, ich habe es einfach mal in den Angriff genommen. Ne? Also vielleicht auch ein kleiner Ansporn für dich und deine Twitch-Impro-Schillerstraße.
Ja, ich glaube, das, was ich eben gesagt hatte, das ist, glaube ich, so das Ding, dass ich, glaube ich, ungern derjenige bin, der dann irgendwie dann sagt, okay, ich bin jetzt der Moderator oder ich bin jetzt dann irgendwie so der Schauspieler, aber ich inszeniere gerne solche Dinge. Aber die Motivation ist so oder so da. Es scheitert tatsächlich auch an der Vorbereitung, die einfach krass ist, weil man es ja dann auch irgendwie vor Ort erorten muss. aber ich habe da auch großen Bock drauf, also ich werde das auch machen.
Ja. Es bleibt auf jeden Fall nicht liegen. Das hoffe ich einfach mal. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Thomas, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war eine sehr, sehr schöne Folge. Und ansonsten habe ich nichts mehr, was ich loswerden möchte. Wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, dann jetzt.
Ich kann es nur zurückgeben. Also ich hatte auch viel Spaß. Also ich gucke hier auf die Uhr. Eine Stunde 20 ist aufgenommen. Hat sich jetzt nicht so angefühlt. Ist crazy. War ein sehr cooles Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Und wenn du da draußen diesen Podcast unglaublich gerne magst, dann Ja, liken, folgen, teilen, hilft mir alles ungemein. Auf Instagram bin ich auch zu finden, Facebook und Co. Den Link stelle ich auch nochmal unten in die Caption rein. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Oh.